Blinde Zahnärzte können nicht behandeln. Man kann nur das behandeln, was man sieht. Umgekehrt sieht man aber nur das, was man weiß. Man kann auch blind an Wissen sein, im Allgemeinen als ungebildeter Mensch und im Speziellen, nämlich dann, wenn wir zu wenig Informationen über den spezifischen Behandlungsfall haben. Welche Rolle die Bildgebung mit digitalen Volumentomographen in der modernen Endodontie spielt, bespreche ich in der heutigen Folge in einem Interview mit Brigitte Dinklo von der DZW. Dieses Interview lesen Sie ebenfalls in einer der kommenden Ausgaben der Zahnarztwoche. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Interdental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews mit Brigitte Dinklo von der DZW. Und in diesem Teil geht es vor allem um die Anwendung der DVTs in der Endodontie. Viel Spaß beim Zuhören.
Das heißt, Sie arbeiten im Grunde hybrid. Also Sie benutzen das OP-Mikroskop und gleichzeitig wird eine DVD erstellt. Sehe ich das richtig oder ist das aus Ausnahmen, die Sie vorher gefertigt haben?
Also das ist die Regel. Das heißt, dass wir dann alle Möglichkeiten der modernen Bildgebung nutzen, damit alle Informationen, wenn sie erforderlich sind, auch vorliegen. Also das ist das, was wir schulen, auch im Rahmen unserer Wurzelkanalbehandlung. Das heißt, dass man sagt, dass DVT ist eine ganz wesentliche Grundlage, auf die wir nicht verzichten wollen bei jedem endodontischen Eingriff.
Ja, aber jetzt nochmal, also die wird zeitgleich gemacht, die DVT, oder sind das Aufnahmen, die Sie vorher gemacht haben und da werden da die entsprechenden Schichten rausgesucht und gemessen?
Also wir brauchen vor der Behandlung die DVT-Aufnahme, damit wir uns dann im Rahmen der Behandlung, wenn sie dann startet, optimal orientieren können.
Okay. Ja, weil es gibt ja auch heute in der Radiologie viele Verfahren, die zum Teil auch hybrid laufen, ja, also Ultraschall und MRT, und das hätte ja jetzt auch so sein können, deswegen frag dich mal nach.
Ah ja, ja, klar. Also das kann natürlich auch sein, dass sich das dahingehend entwickelt. Also es gibt die Möglichkeit, also viele Endodontologen arbeiten so, dass sie am Stuhl immer wieder nachröntgen. Das heißt, wenn die sich unsicher sind in der Länge des Wurzelkanals, dann stecken die sich ein Instrument hinein und machen eine Messaufnahme. Der Patient bleibt liegen, die Bildplatte wandert quasi in die Mundhöhle, der Tubus wird platziert, es wird ausgelöst und 2-3 Sekunden später sehen die das Bild. Diese Arbeitsweise wählen einige Kollegen. Ich habe mich da bewusst dagegen entschieden. Wir behandeln den Zahn in unserer Praxis zweimal. Einmal virtuell und danach richtig. Das heißt, dass nach dem Erstellen der DVT-Aufnahme werden diese Aufnahmen in einer speziellen Software ausgewertet. Und diese Software, da werden alle Verläufe der Wurzelkanäle eingezeichnet. Und ich sehe genau den Punkt, an welcher Stelle ich die Kauffläche eröffnen muss, um idealerweise alle Kanäle darstellen zu können. Ich weiß genau, wie lang jeder einzelne Wurzelkanal ist, wo er sich verzweigt, wo er in einen anderen mündet, welchen Krümmungswinkel er hat, ob es gefährlich sein wird bei der Aufbereitung mit den Nickel-Titan-Instrumenten und wie groß der Durchmesser ist, wenn es jetzt ein weites Vorrahmen ist, sodass wir uns schon auf die Fülltechnik einstellen können. Das sind alles Informationen, die können Sie vorher haben. Dann haben Sie keine großen Überraschungen während der Therapie. Dann ist aber auch die Rolle der ZFA natürlich eine ganz essentielle, die in der Lage sein muss, das Ganze zu handhaben und dann auch klinisch Ihnen die einzelnen Schritte, Sie dann auch in diesem Bereich gut zu assistieren.
Ja, schön. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Also wir haben das im Vorfeld in der Redaktion mal ein bisschen diskutiert und da kam so eine Stimme auf, die sagte, ja, also das OP-Mikroskop ist gut für eine höhere und für eine bessere Sichtbarkeit im OP-Feld. Aber man hätte auch schon mal die eine oder andere Stimme gehört, die gesagt hat, es leidet so ein bisschen die 3D-Dimensionalität beim Blick durch das OP-Mikroskop. Können Sie das auch bestätigen oder sagen Sie, das stimmt überhaupt nicht? Also
ja, also da gibt es ja physikalische Grenzen und physikalische Prinzipien, die sind da und mit denen muss man leben. Wenn man sich anschaut, wie der Mensch visuell 3D wahrnimmt, dann ist das so, er hat ja zwei Kameras, also zwei Augen. und sieht einen Gegenstand immer aus zwei Blickwinkeln. Und dadurch weiß er, ist dieser Gegenstand nah oder ist er weit? Und so orientiert sich der Mensch in der Welt. Irgendwann kommt dann auch ein bisschen das akustische Sehen noch mit dazu. Also Akustik spielt dann in der täglichen 3D-Wahrnehmung eine größere Rolle, als man denkt. Sie können das einfach mal versuchen, indem Sie sich Oropax in die Ohren tun und dann einfach ein bisschen schneller oder zügiger durch Ihre Wohnung laufen. Dann werden Sie sehen, wie viel Raumwahrnehmung auch rein durch die Akustik kommt. Das ist gar nicht so wenig.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass das Operationsmikroskop, also und der Abstand der Augen sorgt für diese Parallaxe. Das heißt, wenn die Augen nah beieinander sind, habe ich ein schlechteres räumliches Sehen, als wenn sie weiter auseinander sind, aber abhängig immer von der Größe des Raums, in dem ich mich orientieren möchte. Und jetzt wird es ganz spannend. Das Operationsmikroskop macht aus einem großen Menschen einen sehr kleinen Menschen, auch was die dreidimensionale Wahrnehmung anbelangt. Denn der Augenabstand jetzt von einem normalen Menschen ist 65 mm. Der wird beim Operationsmikroskop dann unten zusammengeführt auf 20 mm. Und 20 mm ist ein viel besserer Augenabstand, wenn ich mich in einem kleinen Raum orientieren möchte. Ja. Uhrmacher zum Beispiel, Sie haben Uhrmacher ja gesehen, die haben nur eine Lupe an einem Auge. Warum? Weil die Uhrwerke sind so klein, die Augen sind zu weit voneinander weg. Die können gar nicht dreidimensional sehen. Es geht nicht, weil entweder ist das Uhrwerk am rechten Auge oder es ist am linken Auge. Aber die können nicht so weit schielen, dass sie mit beiden Augen das gleiche Uhrwerk sehen, wenn sie halt eben nur 5 cm von der Nasenspitze weg sind. Und wenn die Augen aber kleiner sind, stellen Sie sich mal ein kleines Vögelchen vor oder einen kleinen Menschen, ja, dessen Augen dann nur nah beieinander sind, dann kann er sich besonders gut in kleinen Räumen orientieren. Und genau darauf ist das Mikroskop entwickelt worden. Das heißt, die räumliche Wahrnehmung ist innerhalb der Kavität des Zahnes, die ist exzellent. Also Sie fühlen sich wirklich wie ein Mini-Mensch, der in diesem Zahn rumwandern kann. Sie ist aber schlechter, wenn Sie jetzt eine größere, weitere Orientierung haben möchten. Also die gesamte Mundhöhle zum Beispiel in einem. Und das ist genau da der Punkt. Also man muss dann einfach sich dessen bewusst sein, für welchen Arbeitsbereich das optimiert ist, für die räumliche Wahrnehmung. Aber dann ist die räumliche Wahrnehmung besser als das, was Sie mit Ihrem nackten Auge oder mit der Lupenbrille erwarten können.
Okay, also Sie können es im Grunde, Sie können es nicht, also bestätigen Sie
Nee, das kann ich überhaupt. Also,
Dimensionalität.
es ist einfach so, man muss immer das Werkzeug nehmen, was zur Situation passt. Und es ist so, dass die Dreidimensionalität extrem gewinnt durch das OP-Mikroskop für die Fragestellung, die es bedient, nämlich zahnbezogen präzise zu arbeiten.
Ja, wir hatten ja gerade auch schon über die digitale Volumentomographie, die DVT, kurz gesprochen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, also bei Ihnen gehört zu jeder Untersuchung oder vor jedem Eingriff eine digitale Volumentomographie, also eine Aufnahme dazu, der zu behandelnden Region. Nun hat die DVT ja aber auch Nachteile, auf die können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Weshalb plädieren Sie denn für diese
Das ist
DVT-Aufnahme?
einfach dargelegt. Also immer dann, wenn man vor einem Eingriff die individuelle Morphologie eines Zahnes verstanden hat, dann erhöht das automatisch die Sicherheit des Eingriffs und reduziert die Behandlungszeit. Das ist eigentlich runtergebrochen, können Sie es wirklich auf diese Punkte runtersetzen. Und im Vorfeld der Therapieentscheidung ist es so, dass Sie eine viel bessere Präzisierung Ihrer Diagnose erzielen. Das hat dann mit dem Eingriff nichts zu tun, weil wenn ich den Eingriff geplant habe, dann weiß ich ja schon, dass ich die Behandlung machen möchte. Aber jetzt davor hat es natürlich auch einen Stellenwert in der Diagnostik. Aber wenn klar ist, was ich behandeln will, dann möchte ich ja die individuellen Verhältnisse kennen und auch wissen, dass keine seltenen anatomischen Besonderheiten vorliegen. Oder wenn sie vorliegen, möchte ich sie direkt erfassen, dass ich nicht ins offene Messer laufe. Und dann macht das die Behandlung extrem viel sicherer und vorhersagbarer. Und nicht nur von der Prognose vorhersagbar, sondern auch von der Behandlungszeit vorhersagbar.
Und wieso reicht eine 2D-Aufnahme nicht aus? Also, die sind ja heute auch schon sehr hoch aufgelöst.
Ja,
Und
das ist
wieso
so,
reicht das nicht?
dass Sie quasi in der zweidimensionalen Aufnahme müssen Sie damit leben, dass es ein Schattenbild ist eines dreidimensionalen Objektes. Und diese Schattenaufnahme ist sehr viel schärfer als das DVT jemals sein wird, weil eine zweidimensionale Röntgenaufnahme einfach von der Belichtungszeit sehr kurz ist. Die Belichtungszeit ist eine Fünftelsekunde von so einer 2D-Röntgenaufnahme und damit ist sie immer überlegen scharf. Wir brauchen aber beides. Wir brauchen eine hohe Detailtreue und die holen wir uns von der 2D-Aufnahme. Wir brauchen die Topografie, also die Dreidimensionalität. Und das holen wir uns über die DVT-Aufnahme. Die Erstellung des DVTs dauert 15 bis 20 Sekunden und in dieser Zeit haben wir halt einfach auch eine gewisse Verwackelung. Also das hat dann irgendwann biologische Grenzen, weil wir wollen ja lebende Patienten behandeln. Das heißt, der Patient atmet ja während der Aufnahme mindestens ein, zweimal ein und aus. Solange das so ist, werden wir immer mit
Ja.
Unschärfen zu kämpfen haben, auch wenn die Sensoren sich verzehnfachen in ihrer Aufregung. Und in Kombination ist das so, dass sie dann mehr Informationen gewinnen.
Ja. Das heißt aber im Grunde brauchen Sie beide Aufnahmen, ja? Also sowohl die 2D wie
Also,
auch die 3D.
das ist immer die Frage, was braucht man? Ich habe immer so, wenn die Kollegen sagen, man braucht kein DVT, ja, dann sage ich denen, ich brauche auch kein DVT. Aber wenn ich dem Patienten garantieren möchte, dass ich keinen Kanal übersehe, dann brauche ich das. Und deshalb verlangt der Patient das von mir. Ja? Also ich selber brauche es nicht, weil wenn ich damit zufrieden bin, dass ich von drei Kanälen nur einen behandle, ja, dann brauche ich kein DVT. Wenn ich aber von meiner Seite sicherstellen möchte, dass wenn drei Kanäle da sind, ich alle drei behandle, dann brauche ich das. Bezogen zum Beispiel auf einen Prämolaren. Ja, es gibt Prämolaren, die haben in 90% der Fälle nur einen Kanal, aber in den restlichen 10% der Fälle zwei oder drei. Und dann ist das die Frage, will man nur eine 90-prozentige Prognose haben? Dann reicht es immer nur, einen Kanal zu behandeln. Will man darüber hinaus erwachsen, muss man sich dessen bewusst sein, dass einfach die Variabilität da ist. Und dann braucht man es bei allen Prämolaren, um dann auch die restlichen 10% zu erkennen und zu behandeln.
Ja. Und wie groß ist denn oder wie hoch ist denn die Strahlenbelastung, die da von dieser Untersuchung ausgeht, also von der DVT?
Also heute kann man sich das Maß der Strahlenbelastung aussuchen und ich mache regelmäßig DVTs bei Kindern und Jugendlichen und auch hin und wieder bei Schwangeren. Und das ist so, dass sie das einstellen können bei dem Gerät. Wenn es jetzt darum geht, die Strahlenbelastung so klein wie möglich zu halten, dann können wir bei dem Gerät eine Kupferplatte vor den Strahlengang schieben. Und dann in einer super Low-Dose-Aufnahme, also es kommt dann zu einer Aufhärtung der Strahlung, und dann können wir mit einer super Low-Dose-Aufnahme ein volles Volumen von 5 mal 5 Zentimeter fahren und haben eine Strahlenbelastung zwischen 3 und 6 Mikrosievert. Das entspricht der Strahlenbelastung von einem oder zwei Einzelröntgenbildern.
Und wie vielen
Ja,
Flügen
also
entspricht
das
das
entspricht, ja,
nach
also
Mallorca? Das ist doch gerne die
3
Richtzahl.
Mikrosievert entspricht ungefähr 10 Minuten Flug in 10 Kilometer Höhe.
Okay, also das
Da,
ist ein Flug nach Mallorca
ja,
hat dann
da muss
das
man gar nicht in
Vielfache dieser
Flügen rechnen.
Strahlenbelastung.
Also pro Stunde Flug hat man 15 Mikrosievert. Und man muss da gar nicht in Flügen rechnen. Man kann sich einfach vom Bundesamt für Strahlenschutz die Karte angucken. Und ich finde es immer bemerkenswert, dass die Menschen, die denken über die Strahlenbelastung nach in der Zahnmedizin, aber nicht darüber nach, welches Mineralwasser sie trinken oder in welcher Region sie leben. Das entscheidet viel mehr darüber, wie viel Strahlung sie abbekommen, wo sie leben und wie sie sich ernähren, als ob sie sich jetzt viel oder wenig röntgen lassen in der Zahnmedizin. Weil Strahlung ist etwas ganz Natürliches und im Ruhrgebiet liegen wir so bei 2,3 Mikrosievert am Tag. Die kriegen sie immer automatisch ab. Und es gibt Mineralwässer, die extrem stark strahlen, die man in Deutschland kaufen kann. Das ist halt so. Da denkt aber niemand drüber nach. Die Leute denken über
Ja.
DVTs nach.
Ja, ich meine, es gibt ja auch immer wieder Studien, die ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel zu Schilddrüsenkrebs oder für Meningiome sehen, durch eben die DVT-Untersuchung.
Ja, genau. Das sind aber Studien. Das ist super, dass Sie das ansprechen. Das sind Studien, die die Daten hochrechnen, die man kennt. Und das ist ziemlich gefährlich. Also das ist so, wie wenn man weiß in der Dermatologie, was das Hautkrebsrisiko ansteigen lässt. Ja? Trotzdem sagt man den Kindern, sei nicht so viel drin, geh auch mal ein bisschen raus an die Sonne. Das tut dir gut.
Ja, aber heute sagt man, geh in die Sonne und creme dich gut ein vorher. Wenn
man einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, und dann fängt man an, das Vitamin D zu substituieren, weil unter eingecremter Haut bildet sich das gar nicht mehr. Und dann kriegt man auf einmal so diese Effekte, dass man sagt, okay, wenn wir die Kinder vor der Sonne schützen, dann kriegt man Rachitis und auch in anderen Bereichen höhere Risiken, also auch ein höheres Infektrisiko. Und das weiß man. Und dann gibt es, wie in allem im Leben, gibt es so eine mittlere Bahn, in der man sich einfach orientieren sollte. Das heißt, man weiß, bei der Strahlung weiß man, das relativ gut einzuschätzen, weil es gab ja in der Vergangenheit auch viele Unfälle, wo man einfach das mittlerweile bewerten kann, welche Dosis zu dann führt. Und interessant ist, dass die Menschen, die bewusst mit Strahlung umgehen können müssen, weil sie beruflich damit zu tun haben, mit denen muss ich mich überhaupt nicht unterhalten über die Strahlenbelastung vom DVT. Also zum Beispiel Flugbegleiter, Kardiologen, Physiker, die fragen dann oft mal nach, na, wie viel Strahlenbelastung ist das? Der Physiker sagt, Mikrosievert, okay, alles klar. Wir haben gelernt, alles, was mit Mikrosievert zu tun hat, völlig ungefährlich. Wenn wir in den Bereich von Millisievert kommen, können wir anfangen, darüber uns Gedanken zu machen. Ja, das sagt der Physiker. Der Flugbegleiter, der sagt, das wird ja genau gemessen, wie viel Stunden die oben sind und wie viel deren Lebensbestrahlungsdosis sein darf. Die sagen, ach ja, okay, wieder eine Stunde mehr geflogen. Ja, denen ist das völlig egal. Genauso wie den Kardiologen, die in der Spitze dann mitunter auch recht hohe Strahlenbelastungen abbekommen.
Da ist es aber dann vielleicht auch als Berufskrankheit anerkannt.
Ja, es kommt da gar nicht zu so großen Häufungen.
Oder? Weil die alle einen Dosimeter in der Tasche haben, oder?
Dosimeter in der Tasche. Die Flugbegleiter haben das gar nicht, weil bei denen reicht einfach nur die Flugstunden werden notiert. Und das ist eine relative Konstante. Die anderen haben die Dosimeter, ja. Aber sie tragen sie dann mitunter auch gar nicht. Ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe den Thomas Reiter getroffen Anfang des letzten Jahres und habe ihm genau die Frage gestellt mit der Strahlung auf der Raumstation oben. Der war ja sowohl auf der Meeresstation noch gewesen als Deutscher im All und auf der ISS.
Also auch auf der ISS, ne?
Dann habe ich ihn gefragt, wie hoch die Strahlenbelastung da oben ist. Und da hat er gesagt, ja, das ist so 50 bis 100 Mikrosievert pro Stunde. Und bei einem Weltraumspaziergang sind das so 200 bis 400 Mikrosievert pro Stunde. Die kloppen sich alle für den Weltraumspaziergang. Und das ist trotzdem so, dass sie aber einen Schutzraum haben. Und wenn es jetzt so ist, dass es Ausbrüche auf der Sonne gibt, dann kann sie um 10er-Potenzen kurzzeitig ansteigen, die Strahlung. Und dann haben die einen Fluchtraum, wo sie dann für 15 bis 20 Minuten drin sein müssen, um geschützt zu sein. Weil da kann es auch so sein, dass sie dann eine tödliche Dosis abbekommen. Und deshalb lernen die damit umzugehen. Ja, okay. Das ist halt so, wie sie ja durch Hitze verkochen können, sage ich jetzt mal. Ja, wir sind jetzt hier im Ruhrgebiet. Und die Stahlarbeiter beim Stahlabstich sich dann halt einfach noch einen Helm mehr aufgezogen haben und noch eine Schutzkleidung mehr, damit die halt nicht anfangen zu brennen, wenn der Stahl an denen vorbeifließt. Wenn der Keks gegessen ist, dann ziehen sie sich das auch wieder aus. Das ist einfach ein bewusster Umgang damit, ist ganz wichtig und das gilt für alle anderen Risikobereiche. Das gilt fürs Autofahren wie fürs Fliegen. All das kann uns umbringen. Und trotzdem gehört es einfach zu unserem modernen Alltag dazu. Und wir machen uns, also gerade jetzt wegen der Corona-Pandemie, die jetzt auch läuft, der Mensch hat einfach verlernt, Risiken richtig einzuschätzen für ihn. Also die Menschen, die haben Angst vor Haien, in Wirklichkeit sollten sie Angst vor Toastern haben. Weil viel mehr Menschen sterben durch defekte Toaster als durch Haie. Ja? Wissenschaftlich gut belegbar. Ja.
Das wusste ich auch noch nicht, ja.
Und das gilt, diese Daten gelten sogar für Australien. Nur für Australien. In Australien sterben mehr Leute pro Jahr an defekten Toastern als an Haiübergriffen. Und zwar erheblich. Und es gibt einen schönen Wissenschaftler, das ist der Professor Gigerenzer, der solche Dinge immer gerne aufschlüsselt. Der hat ein tolles Buch geschrieben, das nennt sich Risiko, wie man Lebensrisiken richtig einschätzt. Und der moderne Mensch kann das nicht mehr so gut. Und umso wichtiger ist es, dass durch Bildung sich wieder Krücken zu bauen. Denn niemand kommt auf die Idee darauf, dass der Weg zum Flughafen viel gefährlicher ist, als sich ins Flugzeug zu setzen. Ja, im PKW. Aber die Leute haben dann Angst vorm Fliegen, aber nehmen ganz große Lebensrisiken billigend in Kauf, weil die alltäglich sind. Und das ist auch der Grund, weswegen die Flugbegleiter und die Raumfahrer bewusst mit diesen Risiken gelernt haben, umzugehen, weil die sich darin orientieren und weil sie sich darin bewegen können. Und der Autonormalverbraucher hat das Gefühl, er kriegt Schilddrüsenkrebs, weil er jetzt ein DVT mehr bekommen hat. Und vielleicht verstirbt er aber nach einem Infekt, der dadurch zustande gekommen ist, dass der Arzt nicht richtig arbeiten konnte, weil er keine Bildgebung hatte. Also ich möchte auf jeden Fall einen Arzt haben, der an mir rumschnippelt, der sicher navigieren kann, weil das mein Lebensrisiko ja erheblich senkt, als mir Gedanken zu machen, dass jetzt die Anwendung eines technischen Verfahrens wirklich so ausrechenbar, aber nicht wirklich für mich relevant, mein Risiko erhöht für irgendeine andere Erkrankung.
Ja, aber sicher sind Sie auch für einen verantwortungsvollen Umgang. Also nach dem ALARA-Prinzip, also
ganz reasonable. Ganz klar, und weil das gehört genau zu dieser Betrachtung, die ich jetzt aufgeführt habe, gehört genau das ALARA-Prinzip. Das findet sich darin ja wieder. Das ist ja eine Abwägung. Und es ist nach der Röntgenverordnung ja so, dass ich für jede Röntgenanwendung eine wirklich gute Indikation brauche. Sonst darf ich nicht röntgen. Und das ist ganz wesentlich. Das ist ganz wesentlich. Ansonsten hätten wir keine Indikation. Also wenn wir jetzt die Länge durch ein elektrisches Längenmessgerät erfassen können, müssen wir dafür kein Röntgenbild machen. Also die Indikation für eine Nadelmessaufnahme mit einem 2D-Bild, die gibt es immer seltener, aber trotzdem wird diese Aufnahme noch genauso oft gemacht. Aber die räumliche Darstellung des Kanalsystems und eben die Verlässlichkeit, wenn da ein Wurzelkanal ist, dass ich ihn erkenne, die ist ja durchs DVT nahezu hundertprozentig gegeben. Und eines der Hauptgründe für Misserfolge in der Endodontie sind unbehandelte Wurzelkanäle. Und dann komme ich doch nicht auf die Idee, das auszulassen als Hilfsmittel, wenn ich weiß, dass das so eine tragende Rolle in meiner Prognose spielt.
Ja, bei welchen Indikationen? Also Sie haben ja gerade gesagt, es gibt also eigentlich keine Aufnahme ohne eine Indikation. Bei Wurzelkanal habe ich das jetzt verstanden. Aber welche anderen Indikationen für eine DVT gibt es denn noch in der Endodontie?
Also in der ganzen Vordiagnostik ist es so, dass wenn wir jetzt, zu Endodontie gehört ja auch die Traumatologie mit dazu. Also wenn jetzt jemand ein akutes Trauma erlitten hat, dann sehen Sie im DVT entweder die akuten oder die chronischen Traumafolgen, sehen Sie im DVT in allen Bildebenen. Das heißt, dass es die vorwiegende Technik ist. Und die zwei wichtigsten unmittelbaren Traumafolgen sind die Fraktur eines Zahnes. Und das Zweite ist, was sich dann entwickeln kann, sind Resorptionsvorgänge. Das heißt, dass die Wurzel dann anresorbiert wird. Und da spielt das DVT diagnostisch eine ganz wichtige Rolle. In der Erkennung jetzt von unklaren Schmerzbildern spielt es eine ganz wesentliche Rolle, weil wir wissen, dass der Sensibilitätstest, also wenn wir einen Kältetest machen, um festzustellen, ist die Pulpa noch durchblutet oder nicht, der ist nicht spezifisch genug, wenn wir Mischformen haben. Also bei einem mehrwurzeligen Zahn ist es so, da kann ein Wurzelkanal komplett nekrotisch sein und radiologisch auffällig im DVT, aber im zweidimensionalen noch nicht. Aber er reagiert klinisch ganz normal auf die Kältereize. Und die Patienten entwickeln dann regelrechte neuralgische Schmerzen und man erkennt gar nicht, welcher Zahn dafür verantwortlich ist und überhaupt, ob es ein Zahn ist. Ich habe reihenweise Patienten schmerzbefreit, die seit Jahren dort Zahnarzt nicht mehr behandelt werden, sondern zu einem Neurologen, sich haben einstellen lassen, schmerztherapeutisch haben einstellen lassen und einfach nur noch sediert durch die Gegend gelaufen sind und trotzdem noch Schmerzen hatten, die hatten alle eindeutige Zahnbefunde, die im DVT sofort sichtbar waren. Und nach einer Therapie waren die Schmerzen weg und sie konnten die Mittel absetzen, die sie teilweise über Jahre genommen haben. Das hat so eine Tragweite, dass da muss man wirklich nicht viel drüber diskutieren, ob es sinnvoll und richtig ist, das standardisiert zu machen. Vielmehr müsste man sich die Frage stellen, ob man es noch ohne darf.
Wird das denn in der neuen Leitlinie, die ja jetzt irgendwann demnächst publiziert werden wird, zur Nutzung der DVT in der Zahnmedizin, wie wird sich
Ja,
das denn da wohl
also
niederschlagen? Haben
ich
Sie da
hoffe,
eine
das wird sich
Vermutung?
positiv niederschlagen, weil ich bin dort jetzt auch befragt worden von einem Gremiummitglied und habe da meine Meinung dazu geäußert und bin da ganz positiv gestimmt, dass es eine größere Rolle spielen wird. Es ist aber so, dass viele meiner Kollegen das nicht so sehen und es gibt dort eine, ich will mal so sagen, eine gewisse Angst, dass die Endodontie so wenn sie spezialisiert sind in der Endodontie, dann hat das sehr viele Jahre gedauert, weil sie eben auch ein Gespür für die ganze Materie entwickeln müssen und auch unter Mikroskop die einzelnen Sachen gut deuten müssen. Und durch das DVT haben viele ältere Kollegen Angst, dass die Endodontie jetzt auch für Unerfahrenere beherrschbar wird. Und das ist sicher auch so, aber das ist ja auch richtig und notwendig. Aber trotzdem bleibt das ein extrem komplexes Fachgebiet. Und es gibt da durchaus auch Gegenwind. Also ich habe viele meiner Kollegen, die jetzt Endospezialisten sind, die das nicht so als positive Entwicklung sehen und das Ganze so, doch so mit dem Stirnrunzeln betrachten. Und interessant ist, dass dann in Einzelgesprächen, wenn ich eben die Argumentationslinie so aufmache, wie ich sie jetzt mit Ihnen aufgemacht habe, dann sagen die, naja, eigentlich hast du total recht. Und es wird immer die Strahlenbelastung eher als vorgeschobenes Argument genutzt. Ja. Aber Sie können ganz leicht feststellen, wenn ich die Kollegen frage, gäbe es ein MRT-Verfahren, was sich jeder leisten könnte, in der Praxis installieren könnte und was eine genauso gute Bilddarstellung hätte wie die DVTs heute, aber keine Strahlenbelastung produzieren würde. Würdet ihr denn dann vor jeder Behandlung eine solche Bildgebung machen? Dann sagen die Leute ja. Und dann ist es aber auch wiederum das, was ich Ihnen über Strahlenbelastung gesagt habe. Wenn wir wählen können, welche Strahlenbelastung der Patient bekommt, also von wirklich total vernachlässigbar, selbst für die vulnerable Gruppe. Weil wenn einem Kind es gestattet ist, in ein Flugzeug zu steigen, dann ist es auch gestattet, dein DVT zu machen. Punkt. Ja. Wenn eine Schwangere in ein Flugzeug steigt, dann kann ich sie auch im DVT röntgen. Die trägt ja da sogar noch eine Bleischürze.
Ja, ist es nicht auch so, dass vielleicht dadurch Doppeluntersuchungen vermieden werden, die man, vielleicht würde man jemanden sonst viel häufiger röntgen als einmal mit dem
Richtig,
DVT, oder?
richtig. Das ist eben auch eine. Sie sind super, Frau Dinklo. Das ist genau der Punkt. Die klassischen Endodontologen, die machen extrem viele Einzelbilder. Die machen im Rahmen ihrer Wurzelkanalbehandlung schon exzentrische Vorabbilder, also aus drei verschiedenen Blickwinkeln, bevor sie überhaupt anfangen zu behandeln, weil sie dann argumentieren, ich muss ja da ein bisschen Anatomie sehen. Dann habe ich ja da schon meine neuen Mikrorillen eingesammelt und dann im Rahmen der Therapie gibt es Messaufnahmen, die man mitunter auch wiederholen muss, dann Masterpoint-Aufnahmen, dann kann man bei der Wurzelfüllung eine Downpeak-Aufnahme machen und eine Abschlussaufnahme. Und bei mehrwurzeligen Zähnen müssen Sie die aus verschiedenen Winkeln machen. Das heißt, es ist in Summe sehr schnell so, dass Sie bei 10 bis 15 Aufnahmen la landen. Mal 3 Mikrosievert sind Sie
Ja.
bei einem DVT. In einer hohen Auflösung, wenn Sie es eingeblendet haben. Und bei mir in der Behandlung ist es so, ich brauche das Einzelbild von dem Überweiser, was er sowieso schon gemacht hat. Dann brauche ich das DVT bei uns in der angepassten Dosis, die ich dann wähle, um alles sehen zu können, was ich sehen möchte. Und dann brauche ich über die gesamte Therapie überhaupt gar keine Bildgebung mehr und nur noch eine Abschlussaufnahme, um dann den Fall abzuschließen. Ein einziges Einzelbild am Ende und dann ist das wieder übergeben an die Überweiserpraxis und dann spare ich dort auch eine ganze Menge Einzelbilder. Und der Grund ist der, wenn Sie die Virtualisierung haben vorher, wenn Sie den Zahn dann im virtuellen Raum schon behandelt haben, dann haben Sie ja alle Informationen, die Sie sich sonst erst zusammensuchen müssen, wenn Sie therapieren durch weitere Bildgebungsmaßnahmen.
Ja. Ja. Ja, wie ist das denn, wenn jemand, also Metallartefakte, Stichwort Metallartefakte, wenn jemand jetzt ein Implantat im Mund hat oder auch Amalgamfüllungen, kann der genauso unbedenklich mit der DVT untersucht werden wie jemand, der keine Metalle im Körper hat?
Nicht nur, sie sehen weniger. Und in der Endodontie spielt es aber keine so große Rolle, weil eben die Metalle eher im Bereich der Zahnkronen sind und uns interessieren ja die Wurzeln und die Wurzelverläufe. Und da wir ja horizontal strahlen, haben wir nicht die Schlagschatten der, in der Regel haben wir da nicht die Schlagschatten der ganzen Artefakte vor unseren Wurzeln.
Ah, okay. Mhm. Also das stellt keinen Ausschlussgrund
dar, sozusagen. Das ist kein Ausschlussgrund. Aber das ist eine Sache, die das manchmal auch erschwert. Und das ist auch ein Grund, weswegen man die Dosis manchmal erhöhen muss, weil die Artefaktalgorithmen arbeiten besser bei hohen Dosen.
Ja. Wie sieht das denn aus mit Kontrastmitteln? Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch im experimentellen Stadium. Also man nimmt ja sehr viele, mit Kontrastmitteln kann man ja im CT sehr viel mehr sehen zum Teil als ohne Kontrastmittel. Kommt das in der Endodontie auch gegebenenfalls eines Tages zum Tragen, dass man irgendwie mit Kontrastmitteln arbeitet?
Also das kommt heute schon zum Tragen, nämlich jede Messaufnahme ist eine Kontrastmittelaufnahme, weil die Nadel, die Sie platzieren, machen Sie ja nur aus dem Grunde, um es im Bild dann besser zu sehen, wo sie liegen. Deshalb wird doch schon schon mit Kontrastmitteln gearbeitet und auch das Wurzelfüllmaterial, also die Gutta-Percha-Spitze, ist ja kontrastierend und die setzen wir zum Beispiel ein, wenn wir die Verläufe von Fisteln im Knochen darstellen wollen, dann wird in diese Fistel wird eine Gutta-Percha-Spitze eingeführt und dann sehen wir in der radiologischen Bildgebung genau, wo der Entstehungsort für diese Entzündung ist, die sich dann chronisch trainiert über diesen Fistelgang. Also das wird auch schon eingesetzt.
Okay, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass es Kontrastmittel gibt, wie man die aus CT-Untersuchungen kennt, sondern es bleibt bei diesen Materialien, die also Sie jetzt schon benutzen.
Mit Flüssigkeiten hat man auch experimentiert, sie als Kontrastmittel einzusetzen. Das hat sich aber nicht wirklich als gut praktikabel dargestellt.
Okay. Ja, ich würde gerne nochmal das Thema Ausbildung zu sprechen kommen. Ausbildung, also im Hinblick gerade auf die Bildgebung in der Zahnmedizin. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Gespräch mit einem Herrn Professor Dammann aus Göppingen. Der sagte seinerzeit, also die radiologische Zahnmedizin ist ein weites, aber ein meist schlecht bestelltes Feld. Er führt das darauf zurück, dass es eben weder in der Ausbildung der Radiologen noch in der Ausbildung der Zahnärzte die Bildgebung der Zähne eine allzu große Rolle spielt. Wie meinen Sie, ist man da aufgestellt? Reicht das, was es da an Wissen gibt unter den Zahnärzten über die Bildgebung den Zähnen?
Da hat der Kollege sicherlich recht. Das ist so, dass wir in der Medizin gibt es ja die Radiologen, die dann die anderen Fachärzte unterstützen, indem sie eben die Geräte betreiben, sie auch bedienen können und dann auch die Ergebnisse gut auswerten können. Aber wenn ich jetzt als Zahnarzt zu einem Radiologen überweise mit der Fragestellung, was ich jetzt morphologisch für einen Zahn dort habe oder was für eine dentale Diagnose da ist, dann wird ein deutscher Radiologe dort nicht viel Unterstützung liefern können dem Zahnarzt. Das ist total richtig. Das ist in anderen Ländern mitunter besser gelöst. Zum Beispiel, also ein tolles Beispiel ist Brasilien. Da brauchen Sie dann tatsächlich ein Zahnmedizinstudium, wenn Sie dort im Kopfbereich diese radiologische Diagnostik machen wollen. Da ist das Wissen doch sehr viel größer. In der zahnmedizinischen Ausbildung ist es so, das hängt von Hochschule zu Hochschule ab, weil die dort das doch unterschiedlich stark bewerten und organisieren. Ich gebe Ihnen aber recht, dass jetzt die ganzen neuen Verfahren sicherlich nicht in der Tragweite, die sie verdienen, in der universitären Ausbildung angekommen sind. Und deshalb sich der Kollege oder die Kollegin, die sich dafür interessiert, doch mehr in diesem sekundären Fortbildungssegment orientieren muss. Aber umgekehrt, um ein DVT zu betreiben, brauchen Sie die Fachkunde. Und das machen eben Oralchirurgen und MKG-Chirurgen. Und das ist so, dass im Rahmen dieser Ausbildung der DVD-Fachkunde sie schon auch viel mitbekommen, wie sie diese DVDs befunden sollen und worauf sie achten sollen. Aber eben diese ganz speziellen Aspekte jetzt der Endodontie spielen da auch eine untergeordnete Rolle. Also das wird sich aber, denke ich, alles so ein bisschen mehr ordnen, wenn das zum Standard geworden ist. Da sind wir jetzt noch vielleicht ein Jahrzehnt von entfernt, würde ich mal schätzen. Ich kann mir das aber gut vorstellen, dass gerade die Endodontie, das, was ich Ihnen genannt habe, also dass DVT ein wichtiges Tool und auch zu einer Art Quasi-Standard erhoben wird, dass das nicht in allzu ferner Zukunft ist.
Vielleicht schon mit der nächsten
Nee, das
Leitlinie
glaube ich
oder ist
nicht.
das noch ein bisschen zu
Also,
früh
weil
gedacht?
da habe ich jetzt auch einfach zu viel mitbekommen. Das ist so, mit der alten Leitlinie bin ich eigentlich relativ zufrieden gewesen. Und die neue Leitlinie wird das Ganze ein bisschen weiter fassen. Aber auch die alte Leitlinie sagt ja aus, dass man in der Endodontie immer dann ein DVT erstellen kann, wenn man die Dreidimensionalität aus dem Zweidimensionalen nicht ableiten kann. Das heißt eigentlich zu 100%, so wie es jetzt momentan drin steht. Weil können halt aus dem Schattenbild eines dreidimensionalen Objektes auf 2D können Sie halt nur bedingt auf das 3D zurückableiten. Und ich gebe gerne als Beispiel den Frontzahn. Ein oberer Frontzahn, der ja wirklich in der Regel nur einen Wurzelkanal hat, hat in ganz seltenen Fällen auch einen zweiten Kanal. Den sehe ich dann nicht in zwei Dimensionen. Ja? Aber ich muss gar nicht mit der Anzahl der Kanäle argumentieren, denn ich möchte ja einen geradlinigen Zugang, ich möchte den Zahn ja so eröffnen, dass ich kein Riesenloch in der Krone bohren muss, um dann irgendwo auf den Kanal zu treffen, sondern ich möchte idealerweise nur mit einem kleinen Fenster von 1,5 Millimetern genau an der richtigen Stelle den Zahn so aufbohren, dass ich geradlinig in den Kanal komme. Und genau das kriegen wir in der Softwareplanung ja hundertprozentig raus im DVT. Und genau das können wir überhaupt nicht planen bei Frontzähnen im Ober- und Unterkiefer im zweidimensionalen Bild. Und das hat eine ganz große Tragweite für die Belastungsfähigkeit des Zahnes über die nächsten Jahrzehnte. Wenn die Trepanationsöffnung riesig ist, dann wird der Zahn ein viel höheres Risiko haben zu frakturieren, als wenn ich eine Zugangskavität habe, die nur 1,5 mm breit ist. Also gibt es für mich auch bei den Frontzähnen und auch gerade in der Primärbehandlung eine unbedingte Indikation dafür.
Ja, vielleicht nochmal. Also Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Sie den Zahn im Grunde oder den Eingriff virtuell planen, mithilfe von künstlicher Intelligenz oder Virtual Reality vielleicht auch. Was glauben Sie, welchen Einfluss wird die künstliche Intelligenz noch in der Endodontie
Ich
haben?
glaube, dass die künstliche Intelligenz darf man nicht zu sehr überdramatisieren, jetzt in unseren operierenden Disziplinen, aber sie wird eine wichtige Rolle spielen und einnehmen. Also das Tolle an der künstlichen Intelligenz ist, dass sie dem Berufsanfänger darauf hinweisen kann oder das Wissen von Experten kann transportiert werden auf die Monitore von Berufsanfängern oder von Generalisten. Das ist halt der Riesenvorteil der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wenn man eine Datenbank damit füttert, wie bestimmte Tumore aussehen, wie Karies sich unterschiedlich verstecken kann radiologisch, wie andere Erkrankungen, jetzt eine apikale Parodontitis im Röntgenbild sich in Frühformen zeigt und auch manchmal verstecken kann hinter anderen anatomischen Strukturen, dann wird es so sein, dass der Zahnarzt, der dann eine Aufnahme macht und die Software dem Zahnarzt sagt, diese Stelle sieht mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nach Wurzelkaries aus. Diese Stelle sieht mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nach apikaler Parodontitis aus. Das heißt, das Übersehen von Dingen, von Diagnosen wird viel seltener werden. Aber, und das ist eben auch das große Aber, das ist ja nur ein Hinweis von einer Software für irgendwas. Der Arzt muss dann trotzdem, sich um die Diagnose vollständig zu machen, sich im Klaren sein, welche Befunde brauche ich noch, um diese Diagnose zu sichern. Weil die Radiologie bietet ja nur eine Befundvariante, um eine Diagnose abzusichern. Aber wir sollten in der Regel mit zwei verschiedenen Verfahren von Befunden arbeiten, vor allem dann, wenn die Entscheidung bedeutet, dass man invasiv tätig wird. Also immer dann, wenn man wirklich etwas verändert, also den Patienten verletzt durch die eigene Therapie mit der Absicht, ihn dann auszuheilen wieder oder zum Heilen anzuregen. Immer dann sollte man sich nahe 100% sicher sein und deshalb wird jede Diagnose auch abgesichert durch ein anderes Verfahren. Also jede virtuelle Längenmessung, die ich im DVT mache, sicher, ich habe mit einem elektronischen Längenmessgerät und wenn beide übereinstimmen, dann fühle ich mich sehr konfident. Ja. Der Pilot, der eine Maschine fliegt, der hat ein Höhenmesser, aber trotzdem fühlt er sich sehr unsicher, wenn sie ihm Rollladen vor die Cockpitfenster machen und er nicht sieht, ob der Boden wirklich weit weg ist. Und das ist ganz wichtig. Also wir werden durch die künstliche Intelligenz werden wir viel zügiger solche virtuellen Planungen machen können. Also wenn die Software die Wurzelkanalverläufe automatisch einzeichnet, was heute momentan noch nicht der Fall ist, werden diese Tools einfach viel häufiger benutzt werden, weil sie weniger Arbeitskraft binden. Heute bindet die virtuelle Planung bei uns in der Praxis die ZFA 15 Minuten. Ja, so lange braucht sie, um die Planung zu virtualisieren. Und das ist es auch wert, das zu tun, aber in Zukunft wird das die Software erledigen. Und wir werden direkt nach der Bildgebung die virtuelle Planung haben bei den Zahnen. Und das Gleiche wird dann sein bei der Befundung. Also wenn die Software sagt, bitte diese Sachen angucken, da ist mit der und der Wahrscheinlichkeit die und die Erkrankung, dann werden wir viel mehr Frühbehandlungen machen können, anstatt dann das große Erwachen zu haben, wieso konnte die Karies so groß werden, dass wir jetzt ein Endo machen müssen. Das sind die großen Chancen. Also, weil Sie merken es ja selber, wenn Sie zum Arzt gehen, auf der einen Seite vertrauen Sie ihm, auf der einen anderen Seite wissen Sie, dass er ganz viele Dinge übersieht. Ja, der Hautarzt übersieht vielleicht ein malignes Melanom, obwohl Sie dreimal schon da gewesen sind. Wenn es dann einen Scanner gibt, der Sie halt einmal vorher rauf und runter scannt und dem Hautarzt sagt, guck dir mal diese drei Stellen genau an, dann ist das so, dass weniger durchs Raster fällt. Also das ist eine Sache, die man durchaus so mit offenen Armen aufnehmen muss und die dann eine Innovation darstellen, im besten Sinne.
Ist ja vielleicht auch für den Nachwuchs sicherlich auch von Vorteil. Also wenn man diese Brille hat, die es ja von Google gibt, ja, also wo dann zum Beispiel noch jemand mit reingucken kann in ein Operationsfeld, das eröffnet ja auch gute Möglichkeiten,
Ja,
gerade in der Fortbildung oder in der Ausbildung
richtig. Also
von
durch diese
Zahnmedizinern, ja.
Bildgebungen ist es so, dass die Studenten und Berufseinsteiger natürlich auch anders lernen und dann auch besser und vollständiger lernen. Also das ist dann so.
Ja, dann bedanke ich
Ja,
mich sehr
vielen
für
Dank
das
für den Input.
Gespräch.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben da zwei ganz interessante Bereiche für unsere Zuhörerinnen aufgefasst. Ich bin ganz gespannt, auch nochmal hier für die Hörerinnen und Hörer. Also aus diesem Podcast heraus wird es dann auch einen Artikel geben in der DZW. Und ich werde dort in den Shownotes des Podcasts werde ich einen Link hineinsetzen, sodass Sie dort auf die Online-Version dieses Artikels, die es ja, denke ich, geben wird, Frau Dinklo, werde ich dann einen Link
Auf jeden
setzen,
Fall.
dass Sie den Artikel lesen können. Und umgekehrt werden die Leserinnen und Leser von der DZW über einen QR-Code auch von diesem Podcast erfahren. Und das eine oder andere Themengebiet wird ja hier im Podcast viel tiefer erläutert worden sein, als man das in einem Text hinbekommt. Ich glaube, wir haben jetzt hier so viel gesprochen, dass man daraus ein ganzes Heft füllen könnte. Aber das ist dann so, glaube ich, ganz schön.
Ja,
Dann
gut.
sage ich bis zum nächsten Mal,
Vielen
Frau
Dank.
Dinkel. Bestimmt fällt uns das eine oder andere Thema auch nochmal ein, wo wir, wenn jetzt die IDS immer näher rückt, vielleicht auch mal was dazu machen. Also ich habe da einige Ideen, die ich mit Ihnen
Ja.
noch in der Zukunft besprechen werde. Dann
Da freue ich
eine
mich, da
schöne
freue ich mich. Ja.
Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Das
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.